SRF 2 Kultur.
Sie hören Kontext, das Ich im falschen Leib. Eine Sendung von Cornelia Cassis über das weibliche Ich im Männerkörper, das männliche Ich im Frauenkörper, Transsexualität oder Transidentität. Mein Gesprächspartner ist Udo Rauchfleisch, Professor für klinische Psychologie. Udo Rauchfleisch, Ihr Buch »Mein Kind liebt anders«, ein Ratgeber für Eltern homosexueller Kinder, war vor einem Jahr der Anlass, uns zu treffen. Jetzt ist Ihr Buch »Anne wird Tom, Klaus wird Lara, Transidentität, Transsexualität verstehen« der Anlass zu unserem Gespräch. Seit 40 Jahren interessieren Sie sich für sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen. Was an dem Themenkreis ist für Sie so besonders spannend, dass Sie 40 Jahre ihm treu bleiben?
Sexuelle Orientierung und Identitäten, Geschlechtsidentitäten, denke ich, sind ganz wichtige Themen, die uns alle angehen, weil wir alle haben eine bestimmte Identität und wir haben bestimmte Geschlechtsorientierungen. Und es ist ein faszinierendes Gebiet, weil es auch so vielfältig ist, weil es uns gerade zeigt, es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt sehr verschiedene Wege, wie Menschen leben können.
Schon im Titel wird klar, dass Sie wie einen Begriff einführen wollen. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist Transsexualität bekannter als Transidentität. Ihnen aber ist Transidentität sehr viel lieber als Transsexualität. Warum?
Wir kommen auch im Fachbereich mehr und mehr weg von diesem alten Begriff Transsexualität, weil es eben nicht um die Sexualität geht, sondern um die Identität von Menschen, die wir eben als transident bezeichnen.
Also es ist nicht so eine Geschlechtsfrage, nicht so eine Genitalfrage, sondern eine gesamtmenschliche Frage, eine Identitätsfrage eben.
Ja, es ist eine Identitätsfrage und es ist ja so, dass bei Transmenschen die sexuelle Orientierung eine ganz andere Dimension ist, dass also, was vielleicht viele verwundert, in der neuen Rolle dann gleichgeschlechtliche Partnerschaften vermehrt zu finden sind. Also es geht überhaupt nicht um die sexuelle Orientierung, sondern um die Identität.
Vieles an Begrifflichem, vieles auch an Denkerischem ist gewöhnungsbedürftig in dem Bereich, vieles irritiert. Ich denke, wir müssen noch einen anderen Begriff einführen, Udo Rauchfleisch, nämlich Transmann und Transfrau. Was genau ist ein Transmann?
Ein Transmann ist eine biologische Frau, deren Identität männlich ist. Wir sind ja gewöhnt daran, dass wir Menschen nach ihrem biologischen Geschlecht definieren. Wir reden von Frau und Mann und gehen von der Biologie aus. Bei Transmenschen ist das anders, eben weil es um ihre Identität geht. Und eine Transfrau ist ein biologischer Mann, dessen Identität weiblich ist.
Unser Thema klingt exotisch, ist aber deutlich nicht so eine Kleinstminderheit wie vielleicht angenommen. Welche Zahlen weiß man aus der Forschung?
Wir sind lange davon ausgegangen, dass es wirklich ein relativ seltenes Phänomen ist. Forschergruppen, die sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben, haben neuerdings Zahlen veröffentlicht, die sehr erstaunlich sind, nämlich, dass es ein Verhältnis 1 zu 1000 bei den Transfrauen ist und 1 zu 2000 bei Transmännern. Das heißt, es gibt eine relativ große Zahl, die oft verdeckt lebt, die nicht in Erscheinung tritt, aber eine wesentlich größere Zahl als oft angenommen.
Sie haben gerade gesagt, Forscher, die sich damit beschäftigen, sind auf diese Zahlen gestoßen. Udo Rauchfleisch, Sie sind auch so ein Forscher, der sich sehr viele Jahre mit dem Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität auseinandergesetzt haben, sehr fundiert. Was kann man an wissenschaftlich gesichertem Wissen sagen über Transmenschen?
Das erste und mir am wichtigsten erscheinende ist die Tatsache, dass die Identität gar nichts zu tun hat mit Gesundheit oder Krankheit. In der Vergangenheit, zum Teil allerdings immer noch leider in der Gegenwart, wird Transidentität als psychische Erkrankung gesehen. Mit dem hat es aber überhaupt nichts zu tun. Das ist das erste Wichtige. Das zweite, dass es eine Identität ist, derer sich die Menschen vollkommen gewiss sind, wie wir uns alle unserer Identität gewiss sind. Und insofern man dem Wunsch auch nachgeben muss, eine Änderung vorzunehmen, soweit das diejenigen möchten. Und das Dritte, dass das nicht ein Phänomen ist, das es nur bei uns gibt, sondern dass es in verschiedenen Kulturen gibt, dort zum Teil sogar mit ausdrücklicher Wertschätzung der Umgebung.
Udo Rauch, vielleicht zu Ihrem ersten Punkt. Sie haben gesagt, es ist Ihnen der wichtigste, nämlich dass es keine Krankheit ist, sondern eine ganz normale Laune der Natur. Ich kann mir aber vorstellen, dass in einer Gesellschaft, die das nicht toleriert, die das auch nicht sehen will, Transmenschen sehr wohl gefährdet sind, seelisch oder auch körperlich krank zu werden.
Es gibt selbstverständlich Reaktionen von denjenigen, die ausgegrenzt werden, die auch zum Teil mit tätlichen Angriffen rechnen müssen. Es gibt weltweit Untersuchungen über Mord an Transmenschen. Das ist leider gar nicht so furchtbar selten. Aber auch die quasi täglichen kleinen Verletzungen hinterlassen natürlich Wunden. Und insofern gibt es sekundär reaktiv psychische Störungen eventuell. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite, nach meiner 40-jährigen Erfahrung, es sind viele erstaunlich stabil und ich-stark, dass sie diesen schwierigen Weg hinter sich bringen.
Machen Sie ein Beispiel so einer alltäglichen kleinen Verwundung?
Ja, es reicht ja schon manchmal ein abschätziger Blick oder Tuscheln von Menschen, die einer Transfrau oder einem Transmann begegnen, wobei die Transmänner selten zu erkennen sind. Durch die Hormone wirken sie äußerlich sehr männlich, während die Transfrauen oft noch erkennbar sind, dass das biologisch ein Mann ist. Oder es sind auch Nichtbeförderungen im Beruf, es sind Ausgrenzungen in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft.
Kein Wunder, bin ich geneigt zu sagen, weil es ist ja unglaublich irritierend, wenn das, was körperlich zu sehen ist, nicht mit dem inneren Erleben, mit der Identität zusammenstimmt. Unglaublich irritierend, wenn eine Frau plötzlich verkündet, sie sei jetzt ein Mann und sie möchte als Mann angesprochen werden oder umgekehrt. Da ist vielleicht so eine große Irritation, die so die Dimension hat. Sie schreiben das auch in Ihrem Buch. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist zu tun mit dieser Irritation?
Diese Irritation rührt vor allem daher, dass wir in unserer Gesellschaft die Geschlechter dichotom, also das heißt als zwei voneinander klar trennbare Identitäten empfinden und es nichts Drittes dazwischen gibt. Eine Gender-Theoretikerin hat mal bei einem Vortrag gesagt, man sollte 7 Geschlechter definieren und auch nicht 6, weil dann würde man wieder 3 und 3 nehmen, weil wir immer Tendenz haben, 2 Gruppen zu bilden. Und transidente Menschen sprengen gerade diese Grenzen. Eigentlich für unsere Gesellschaft könnte das ein enormer Gewinn sein, aber es irritiert ungeheuer, wenn nicht diese klare Zuweisung Mann oder Frau besteht. Und man muss kritisch sagen, dass eigentlich all die, die Transmenschen helfen, in die neue Rolle zu kommen, im Grunde zementieren diese Zweigeschlechtlichkeit, weil es sollen perfekte Transfrauen werden, perfekte Transmänner, perfekte eigentlich als biologische Frauen und Männer.
Also fast eine Überanpassung, würden Sie sagen?
Ja, Überanpassung von Seiten der Transidenten her, aber vor allem auch Druck der Gesellschaft, auch der Fachleute, dass sie möglichst genau eingepasst werden in diese beiden Rollen. Auf der anderen Seite ist diejenigen schwer haben, die sagen, nein, sie wollen sich da nicht einpassen lassen, sondern irgendwo auf dem Weg zwischen den beiden Geschlechtern bleiben.
Plädieren Sie für ein drittes Geschlecht?
Ja, sofort. Und drittes, viertes, fünftes, sechstes.
Kommen wir mal ganz in den Alltag mit dem Thema. Versuchen wir uns mal vorzustellen, eine ganz normale berufliche Situation. Wie kann ich mich verhalten, wenn die Kollegin, die man jahrelang als Manuela Meister kannte, nun plötzlich an einer Sitzung sagt, übrigens, bei Varia wahrscheinlich am Schluss der Sitzung, übrigens, ich möchte jetzt als Martin Meister angesprochen werden.
Ich weiß von Transmenschen, dass sie sagen, das Schlimmste ist, wenn erstmal heftige Ablehnung kommt. Das Zweite, auch wenn Menschen so tun, als ob das überhaupt kein Problem wäre, denn das irritiert die Umgebung. Was die meisten schätzen, ist, dass jemand irritiert, meinetwegen reagiert und das auch äußert und fragt, was ist denn eigentlich los? Aber im Letzten denke ich, was die Umgebung tun müsste in jedem Fall, ist akzeptieren, dass die Person jetzt als Martin Meister angesprochen werden muss.
Aber nicht fraglos, man darf durchaus zurückfragen.
Ja, viele erwarten das auch sogar und finden es besser, auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich weiß von Transfrauen zum Beispiel, die in einem öffentlichen Betrieb von Abteilung zu Abteilung gegangen sind, 2-3 Tage lang von einem Büro ins nächste und jedes Mal persönlich mitgeteilt haben, ich bin jetzt nicht mehr in dem Fall Martin Meister, sondern Manuela Meister. Das ist enorm anstrengend, aber es hat natürlich auch Kontakt gestiftet, hat Erklärung gebracht und das ist ein äußerst fruchtbarer Weg.
Ich kann mir ja vorstellen, dass diesem Coming Out ganz viel Gedanken, ganz viel hin und her vorausgeht und dass dann, wenn es ausgesprochen ist, das immer auch ein riesen Vertrauensbeweis ist. Und das ist vielleicht auch etwas, was man als Nicht-Betroffener wissen muss. Ich bin eigentlich jetzt ein Mensch, dem sehr großes Vertrauen geschenkt wird.
Das Vertrauen ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das auch immer wieder erlebt, dass Transmenschen sagen, auch die, die ihnen kritisch begegnet sind, haben letztlich bewundert den Mut, den die Transfrau oder der Transmann gehabt hat, eben dem inneren Entwurf entsprechend zu leben und alle Risiken in Kauf zu nehmen.
Oder Rauchfleisch. Vielleicht bleibt die Irritation, vielleicht ist es nicht mit ein paar Fragen zu bewältigen. Sie arbeiten ja auch therapeutisch. Haben Sie auch schon Arbeitgeber, Arbeitskolleginnen, Kollegen in dieser Frage beraten?
Ich habe das etliche Male gemacht und fand das außerordentlich fruchtbar, auch ein sehr gutes Zeichen für den Betrieb, dass etwa der Betriebsleiter gefunden hat, wir können zwar den Wechsel von dem Fall Mann zu Frau machen im Betrieb, aber er sich vollkommen hilflos gefühlt hat und hat dann die gebeten, dass er mitkommen darf mit der Klientin in die Beratung und wir haben ganz genau festgelegt, wie kann das mitgeteilt werden, zum Beispiel mit dem neuen Bild als Frau auf einer Mail, die an alle Mitarbeiter bei großen Betrieben verschickt wurde oder bei einem Schreiben, das an alle abgegeben wurde und das unterschrieben war von der Firmenleitung. Das heißt, die Firmenleitung steht dahinter und bittet alle, mit Respekt der Person zu begegnen.
Rückendeckung im wahrsten Sinn des Wortes.
Genau, das ist nämlich das, was dann trägt und was ja auch ein wichtiges Zeichen ist.
Das Bewusstsein, eine andere Identität zu haben, die nicht zum Körper passt, das wächst ja, habe ich in Ihrem Buch gelesen, sehr früh, auch bei Kindern. Also wechseln wir mal das Szenario. Vorstellbar ist ein Klassenlager. Da wird eingeteilt, hier schlafen die Mädchen, hier schlafen die Jungen. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass ein Junge verkündet, er möchte zu den Mädchen ins Zimmer, denn da gehöre er eigentlich hin.
Wir haben immer gewusst, dass es auch Kinder gibt, die transident sind. Auch Erwachsene haben mir berichtet, dass sie als Kind da schon gespürt haben. Aber in den letzten, sagen wir, 10 Jahren habe ich vermehrt Eltern mit Kindern, zum Teil 8-, 9-Jährigen, 11-, 12-Jährigen gesehen, die genau das gesagt haben. Die gesagt haben, ja, ich bin zwar körperlich ein Junge, aber ich bin eigentlich ein Mädchen und ich möchte in der Schule so behandelt, so angesprochen werden. Und dann ist es tatsächlich die Situation, bei wem werde ich dann im Schlafsaal eingeteilt. Das ist oft recht kompliziert, das heißt, es braucht intensive Gespräche zwischen Eltern, Lehrerschaft, Eltern anderer Schülerinnen und Schüler, aber das lässt sich in der Regel ganz gut machen. Es bleibt allerdings dann in dieser Frage, wo schläft dieses Kind jetzt, bleibt eine Sondersituation. In der Regel wird man ihn nicht zu den Mädchen nehmen, es sei denn, er wäre schon sehr mädchenhaft, aber auch dann, wenn der Körper noch männlich ist, ist es ein ziemliches Problem.
Wäre diese Früherkennung eine große Chance, das Leiden zu mindern?
Auf jeden Fall ist das eine große Chance. Es ist dann manchmal ein Problem, wie will man mit der Pubertät umgehen? Und die Endokrinologinnen und Endokrinologen empfehlen in der Regel, pubertätsblockierende Mittel einzusetzen, um etwas mehr Zeit zu gewinnen und die Pubertät rauszuschieben, sodass das Kind nachher selber mehr mitentscheiden kann, während es vorher eine enorme Verantwortung für Eltern und Fachleute ist, zu sagen, man setzt schon vor der Pubertät mit gegengeschlechtlichen Hormonen an. Aber das Hineinwachsen in die eigentliche Identitätsrolle ist natürlich einfacher, wenn das Kind schon von vornherein in der Rolle sozialisiert wird.
Eben, wenn wir jetzt gerade von Pubertät sprechen, das ist ja nicht nur eine körperliche Revolution, sondern das ist auch eine psychologische große Auseinandersetzung, auch die Adoleszenz. Wer bin ich und wer möchte ich sein?
Ja, diese Frage, die uns ja eigentlich alle betrifft, nicht nur in der Pubertät, auch Adoleszenz und auch später, aber mit dieser Frage sind Transmenschen schon von ganz, ganz früh konfrontiert. Und man könnte sagen, wenn man etwas Positives sehen will in der Situation, das bringt sie auch in eine Situation, die mehr Auseinandersetzung mit sich selbst erfordert, aber ihnen auch ermöglicht. Also sie könnten Reifungsschritte machen, die andere Kinder und auch junge Erwachsene nicht in dem Alter machen.
So richtig verbindlich wird das Thema Odor-Rauchfleisch im ganz normalen Alltag. Wir haben jetzt von Arbeitswelt gesprochen, wir haben von Klassenlage gesprochen. Lassen Sie uns eine Ehesituation vorstellen. Ein Mann ist verheiratet mit einer Frau, liebt sie unendlich, ist eigentlich glücklich und die Frau verkündet, sie wolle in Zukunft als Transmann in diesem Paar leben. Unglaublich irritierend.
Ja, es ist gar nicht so selten, dass Transmenschen in Ehen leben, auch Kinder haben. Und in dem Fall ein Mann mit höchster Irritation reagiert, wenn seine Ehefrau, die er als Ehefrau liebt und als Frau kennengelernt hat und begehrt, die ihm jetzt plötzlich sagt, schau, das ist ein Irrtum, ich bin eigentlich ein Mann.
Der Körper ist eigentlich falsch.
Der Körper ist falsch. Es gibt ja von manchen auch so benannt, dieses Bild, es ist die Seele im falschen Körper. Viele Transmenschen lehnen diese Formulierung ab und sagen, es ist einfach ein Nicht-Zusammenpassen von Körper und der Identität. Und das bringt für die Familie eventuell enorme Belastungen. Manche Ehegattinnen und Ehegatten sagen, sie haben das schon länger gespürt, dass irgendwas, so sagen sie, nicht stimmt. Aber sie haben das nicht vermutet, dass die Partnerin zum Beispiel sagt, ich bin ein Mann.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Coming Out auch in der Ehe eine lange Vorgeschichte hat. Was bewirkt dieses Aussprechen, dieses Konfrontieren, das ja ganz viel neue Schwierigkeiten mit sich bringt, neue Fragen, Irritation. Was passiert da mit der Identität nach dem Coming Out?
Die Identität bleibt immer die gleiche. Die Person hat von jeher schon, seitdem sie das gespürt hat, ist sie der Überzeugung, in dem Fall der Transmann, ich bin männlich. Aber es ist natürlich ein enorm wichtiger Schritt, das auch nach außen zu kommunizieren und auch von der Umwelt entsprechend angesprochen zu werden. Das stiftet auch wieder Identität, stärkt die Identität, aber im tiefsten Innern ändert sich überhaupt nichts.
Aber es ist vielleicht noch nicht die große Erleichterung.
Es ist auf der einen Seite eine sehr große Erleichterung, aber es birgt in sich auch ein enormes Risiko, weil die Person bei allem Kennen ihrer Beziehungspartnerinnen und Partner und Umgebung im Letzten nicht weiß, wie die Menschen reagieren werden. Also es muss das Risiko auf sich genommen werden, dass die Beziehung abgebrochen wird. Wobei es interessanterweise bei Transmännern oft so ist, dass der Partner bleibt in der Beziehung. Bei Transfrauen ist das relativ selten. Die Partnerinnen finden oftmals, sie ertragen das nicht mehr. Sie können zwar die Person lieben und achten, aber ein Zusammenleben, auch intimes Zusammenleben, ist für sie nicht mehr vorstellbar.
Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
Ja, der Unterschied ist insofern besonders interessant, weil im Fall von Lesbischen und Schwulen mit in Ehen ist es genau umgekehrt. Da halten die heterosexuellen Frauen mit den schwulen Männern viel länger durch und meinen, das ließe sich irgendwie machen, während im Falle lesbischer Frauen heterosexuelle Männer oft sehr abrupt die Beziehung beenden. Das ist schwierig zu erklären. Würde ich annehmen, besteht, wenn die Paare zusammenbleiben, der Transmann und der biologische Mann, besteht von Anfang an schon ja so eine gewisse homoerotische Beziehung, die das dann nachher ermöglicht. Das geht bei den Transfrauen auch, wenn die Ehefrau sagt, ja, es ist mir durchaus vorstellbar, mit einer Frau auch zusammenzuleben.
Wie ist es den Kindern zu vermitteln, dass Papa zu Mama wird beispielsweise?
Das ist ein sehr schwieriger Prozess, und zwar für beide Seiten. Für Eltern sehr schwierig, ihren Kindern zu vermitteln, für Kinder schwierig, das zu begreifen, und zwar auch emotional zu begreifen, nicht nur vom Kopf her. Aber es gibt Untersuchungen dazu, die zeigen, was vielleicht manche Hörerinnen und Hörer verwundern wird, dass sich die Kinder weitgehend unauffällig entwickeln. Das heißt aber, das geht nur deshalb, weil sie von den Eltern sehr subtil darauf vorbereitet werden. Das kann nicht mit einem Gespräch gemacht sein. Das muss ein schrittweises Informieren sein. Das muss vor allem, das ist sehr günstig, so geschehen, dass beide Eltern gemeinsam ihren Kindern das vermitteln, dass also nicht die Enttäuschung der Eltern aneinander oder Zwistigkeiten über die Kinder ausgetragen werden. Das ist prinzipiell sehr ungünstig und in dem Fall ganz besonders, dass die Eltern Einigkeit zeigen und dass die Kinder begreifen, Mutter wird quasi oder jetzt sichtbar als Vater, aber geht uns nicht verloren.
Das klingt hochkomplex, das klingt sehr, sehr anspruchsvoll, Udo Rauchfleisch, für das betroffene Familiensystem. Ich kann mir vorstellen, ohne Begleitung, Beratung, vielleicht auch Therapie, kann das fast nicht gut gehen.
Es gibt durchaus Familien, die das auch aus eigenen Kräften schaffen, aber ich denke, es ist das Angebot einer Therapie, nicht eine auferlegte Therapie, aber das Angebot einer therapeutischen Begleitung, die eigentlich ein Coaching ist, im Letzten, ist sehr sinnvoll und wird nach meiner Erfahrung auch praktisch von allen genutzt. Alle, die dann einige Gespräche geführt haben, habe ich erlebt, haben dann gefunden, sie sind interessiert, das weiterzuführen. Und gerade in den Fällen, wo Partnerinnen, Partner, Kinder mit betroffen sind, ist es eine große Hilfe, das mit Dritten zu besprechen und schrittweise diese Information auch an die Kinder miteinander zu erarbeiten.
Sie haben Erfahrung in dem Bereich als Psychotherapeut. Haben Sie dazu ein Beispiel?
Ja, ich habe jetzt kürzlich erlebt, dass der Vater, also eine Transfrau, nicht mehr in der Ehe lebt mit seiner Ehefrau, aber sehr gute, enge Beziehungen hat und die haben ein gemeinsames Kind, einen circa 10-jährigen Sohn. Und der Vater hat dem Sohn nach und nach unter der Gabe von weiblichen Hormonen gezeigt, und das hat der Sohn einfach auch wahrgenommen, dass sich die Körperformen des Vaters ändern, dass ein Brustwachstum entsteht. Der hat den Vater gefragt, was denn das eigentlich sei. Und der Vater hat dann darauf geantwortet, so hatten wir es auch abgesprochen, ja, dass er eigentlich sich weiblich fühlt, wobei dies fühlt, ist ja nicht die richtige Situation. Er ist weiblich, aber er hat das dem Sohn so vermittelt im ersten Schritt. Und der Sohn hat das mal so hingenommen. Die Mutter hat auch entsprechend dem Sohn immer wieder Hinweise gegeben. Und dann hat der Sohn, haben die Eltern gemeinsam entschieden, der Sohn soll den Vater auch mal in Frauenkleidern sehen. Und die haben den gefragt, ob er das möchte, haben ihm erst ein Foto gezeigt. Und dann hat der Sohn gesagt, ja, das interessiert ihn schon ziemlich. Dann hat der Vater sich in Gegenwart des Kindes, das war auch so abgesprochen, und der Sohn war einverstanden damit. Das setzt immer das auch voraus, dass er dem sich gewachsen fühlt. Hat sich in Gegenwart des Kindes umgezogen, ist mit seinen weiblichen Kleidern dort erschienen, hat sich geschminkt. Und der Sohn hat auch noch Stellung genommen dazu. Und die Eltern haben schrittweise dann ihm klargemacht, dass der Körper nun auch angeglichen werden soll. Sie haben sich beide, fand ich sehr einleuchtend, entschieden. Sie wollen ihm nicht im Detail sagen, wie die Operation vor sich geht, aber dass der Vater demnächst operiert würde. Und der Vater hat auch die Operation dann machen lassen. Und der Sohn hat, wie der Vater später, also diese Transfrau später gesagt hat, vor allem bedauert, dass der Vater 4 Wochen weg war. Aber hat dann hinterher gefunden, wenn sich nichts ändert in seinem Leben und der Vater, zwar als Frau, jetzt weiter sein Vater bleibt, dann sei das für ihn schon so okay.
Wie Sie das schildern, Udo Rauchfleisch, da wird ja deutlich, dass das nicht ein Schockerleben ist, einmal gesagt, einmal geklärt und dann Schluss, sondern es kommt mir jetzt so vor wie die Kunst der kleinen Schritte.
Das ist richtig. Es sind genau viele, viele kleine Schritte, die gehen schon dem voraus, dass jemand sich selber darüber klar wird. Ich bin trans. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, diese innere Gewissheit. Und zweitens dann die kleinen Schritte, wie werde ich das meinem Umfeld mitteilen? Ich sehe ziemlich viele Klientinnen und Klienten, die sagen, sie haben sich noch niemandem gegenüber eröffnet und sie wollen das überhaupt mal reflektieren. Wie könnte das geschehen, diese kleinen Schritte zu gehen? Und wenn es mal raus ist, das ist bei Transmenschen ja das Besondere, es gibt kein schrittweises Coming Out, sondern im Moment, wo etwa der Mann in weiblichen Kleidern auftritt, ist klar, es ist trans. Und eben diese Schritte zu reflektieren und kleine Schritte zu gehen.
Zu diesen Schritten gehören natürlich auch ganz viele rechtliche Aspekte, für die Sie jetzt als Psychologe nicht der richtige Mann sind, sehr wohl aber darüber Bescheid wissen und auch wissen, dass eine Gesetzgebung maßgeblich hilfreich sein kann für das Erleben der Betroffenen.
Ja, klar, ich bin nicht Jurist, aber ich denke, es gehört zu meiner Aufgabe dazu, darüber sehr gut informiert zu sein, mich immer wieder neu zu informieren. Und es gibt in der Schweiz zum Beispiel das TGNS, das Transgender Network Schweiz, die auch juristisch sehr bewandert sind und wo ich mich kurz schließen kann und fragen. Es gibt sehr viel Neuerungen in diesem Bereich, etwa, dass in einigen Kantonen keine Operation, keine hormonelle Behandlung nötig ist, um den Personenstand zu ändern. Aber leider muss ich sagen, nach wie vor ist Voraussetzung ein Gutachten. Das heißt, Transmenschen sind in extremem Maße abhängig von Fremdbeurteilungen. Jeder Schritt muss, der juristisch erfolgt, muss wieder per Gutachten mit grünem Licht versehen werden. Es ist auch so, dass jetzt Gott sei Dank seit einigen Jahren Ehen nicht mehr geschieden werden müssen. Früher mussten die Ehen geschieden werden, ehe Personenstandsänderung erfolgte. Das ist heute nicht mehr nötig. Es können also Ehepaare verheiratet bleiben, auch wenn der Mann als Transfrau weibliche Personenstand hat oder der Transmann männlichen Personenstand.
Also sind Fortschritte zu verzeichnen. Sie haben jetzt gerade bei dieser rechtlichen Ausführung gesagt, manches ist unabhängig von der körperlichen Anpassung an die Identität. Reden wir noch über diesen Transitionsprozess. Ist der von den Betroffenen in jedem Fall gewünscht und auch ein Stück weit die Erlösung?
Da gibt es nach meiner Erfahrung enorme Unterschiede. Individuell, es gibt manche, für die ist vollkommen klar, sie wollen den ganzen Weg gehen, hormonelle Behandlung, operative Angleichung. Aber ich habe den Eindruck, zum Teil drängen auch Fachleute Menschen in diese Richtung, so etwa mit dem Argument, ja, wenn das echte Transidente sind, dann wollen die den ganzen Weg. Das ist nach meiner Erfahrung vollkommen falsch. Wir drängen Menschen zu etwas, was sie vielleicht im Moment noch gar nicht wollen. Und ich denke, man sollte Transidenten vollkommen freilassen, wie weit sie auf diesem Weg gehen wollen. Und manche tun das auch und sagen, ich bleibe bei Hormonen stehen oder ich möchte als Transfrau vielleicht noch einen Brustaufbau haben, aber fertig, keine weiteren Operationen. Und ich denke, es ist auch die Gesellschaft, die nur perfekte Frauen oder perfekte Männer möchten. Aber es gibt Transmänner zum Beispiel, die noch Kinder gebären. Das irritiert vielleicht viele enorm. Aber ich denke, warum eigentlich nicht? Warum sollte man Dinge tun, die die Person selber nicht unbedingt möchte?
Also weg von diesem Entweder-Oder wäre Ihnen wichtig.
Mir wäre das extrem wichtig, weg vom Entweder-Oder und mehr Selbstverantwortlichkeit der Transidenten.
Sagt Udo Rauchfleisch in Kontext mit dem Titel »Das Ich im falschen Leib«. Sein Buch zum Thema ist im Patmos Verlag erschienen und heißt »Anne wird Tom, Klaus wird Lara. Transidentität, Transsexualität verstehen«. Sie hörten eine Sendung von Cornelia Kasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.